Unser Geist ist das Allerwichtigste, was wir haben. Wie wir die Welt, wie wir Sinn machen in der Welt, wie aufmerksam wir in jeder Sekunde sind, wie wir mit uns selber umgehen und wie unsere Verbindung ist mit dieser Welt oder vielleicht einer tieferen Quelle oder so, das hat einen unglaublichen Einfluss auf jede Sekunde unseres Lebens. Und dass wir da einfach nur bei Apps bleiben oder überhaupt denken, dass das jetzt einfach uns wirklich in die Tiefe katapultiert, ist natürlich ein Trugschluss.
Nach einer kurzen Sommerpause freue ich mich, dass du auch heute wieder dabei bist und mich auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. Ich bin Daniel Rieber, Coach für Achtsamkeit und Mitgründer von WeVolve, einer Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. In meinem Podcast treffe ich mich mit interessanten Leuten, um neue Perspektiven einzunehmen und um auf meinem Weg von ihnen inspiriert zu werden. In der heutigen Folge geht es um alles, was du schon immer über Meditation wissen wolltest. Und als Gesprächspartner habe ich mir Nikolas Konstantin eingeladen. Nico ist Coach für Leadership und Meditation und leitet das Beratungshaus Mind Inc., wo er, nach eigener Aussage, Changemaker, CEOs und sogar 3-Sterne-Köche bei der persönlichen und organisatorischen Transformation unterstützt. Außerdem ist er Gründer von Onira, einer Community- und Lernplattform für fortgeschrittene Meditatoren. Nico hat selbst an Retreats unterschiedlicher Traditionen teilgenommen und eine 800-stündige Ausbildung zum Meditationslehrer absolviert. Bevor er nach Berlin gezogen ist, lebte er in Brüssel und war als Berater im EU-Parlament tätig. Was mich an unserem Gespräch besonders begeistert hat, ist, dass Nico auf der einen Seite sehr analytisch und wissenschaftlich an das Thema herangeht, gleichzeitig aber auch eine jahrelange eigene Praxis hat und dabei tiefgreifende Erfahrungen sammeln durfte. Nico, schön, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast heute. Und er trägt diesen wundervollen Titel, was du schon immer über Meditation wissen wolltest. Und weil es so ein großer Titel ist, dachte ich mir, ich hole mir Unterstützung dazu. Und da habe ich sofort an dich gedacht. Und finde es klasse, dass du jetzt an diesem Donnerstagabend nach einem vollen Tag schon dir Zeit nimmst, um mit mir gemeinsam über Meditation zu sprechen.
Schön, hier zu sein, Daniel. Es freut mich wirklich.
Wir können ja mal mit einer ganz einfachen Frage beginnen. Hast du heute schon meditiert?
Ja, heute Morgen. Genau, heute Morgen. Ich habe nicht so geschlafen und bin dann aufgewacht und dachte, ja, jetzt wäre es schön, mich selbst zu regulieren und einfach noch ein bisschen tiefer und mehr in Kontrolle zu kommen. Und habe mir dann eine halbe Stunde gegönnt. Ja, genau. Das hat den ganzen Tag auch dann wirklich schön beeinflusst.
Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da so ein Ritual? Hast du einen Raum? Wie hast du heute Morgen meditiert? Mal so als ein Beispiel.
Ja, ich glaube, ja, Meditation ist ja nicht nur eine Sache, sondern eigentlich so eine Art Überbegriff für sehr unterschiedliche Techniken, die alle eigentlich uns helfen, uns besser zu verstehen oder uns. Ich finde das Wort Selbstregulierung eigentlich sehr schön, uns selber zu regulieren. Und wenn ich jetzt meditiere, also ich meditiere derzeit meist beim Anleiten, also dass ich oft größere Gruppen anleite und selber dann gleichzeitig in diese Tiefe komme. Aber wenn ich selber meditiere, gibt es immer einen bunten Blumenstrauß an unterschiedlichen Techniken, die ich in meinem Repertoire habe und da, da nehme ich dann immer eine Technik raus, die jetzt gerade für mich am besten passt. Zurzeit ein Thema, ich gehe gerade zum Beispiel derzeit, mein Thema ist Trauer, das, was in meinem Umfeld passiert, was genau in mir, jetzt im ganzen Körper, das Gefühl Trauer auslöst und ja, und hier habe ich jetzt, also in diesem Beispiel, unterschiedliche Techniken zur Verfügung, um konstruktiv mit dieser Emotion zum Beispiel umzugehen. Das ist jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel.
Das heißt, du beobachtest, was für Emotionen da sind, oder du beeinflusst sie auch aktiv? Weil du hast ja von Regulation gesprochen, das klingt schon nach einem aktiven Prozess auch.
Ja, also wenn wir von Meditation sprechen, sprechen wir im Alltag meist von irgendeiner wirren Sache, so, so ein bisschen Fleisch, Schwein, Gemüse, Laufen ist meine Meditation, Kochen ist meine Meditation, oder ich habe letztens sogar gehört, Jagen ist meine Meditation. Also es wird so mit diesem Begriff sehr, sehr lustig umgegangen. Und nach sehr langer Zeit mich mit Meditation und unterschiedlichen Weisheitstraditionen auseinanderzusetzen etc., habe ich für mich einfach versucht, oder ist für mich einfach wichtig, dass wenn wir von dem Thema sprechen, wir einfach irgendwie differenziert vorgehen, um zu verstehen, hey, was trainiere ich denn da eigentlich gerade? Ne? Ja. Und ich glaube, da werden wir vielleicht später nochmal reinkommen. Wenn wir von Meditation heutzutage sprechen, da haben jetzt ganz tolle moderne Wissenschaftler wirklich tolle Kategorien entwickelt, sodass man genau weiß, hey, was trainiere ich jetzt gerade? Trainiere ich jetzt meine Aufmerksamkeit oder meine Achtsamkeit und meine Empathie? Oder gehe ich wirklich tiefer in diese Tiefe, die entsteht, wenn man in wirkliche Selbstreflexion geht? Und in diesem Beispiel jetzt, um die Kurve zu kriegen, heute Morgen habe ich eine Mischung gemacht zwischen Tonglen und einer alten, eher tieferen tibetischen Meditationsart und klassischen Loving-Kindness-Practice, und das ist nämlich das, was ich in Fällen von Trauer oder stärkeren Emotionen doch eher empfehlen würde als die klassische Mindfulness-Schiene.
Ja. Das Schöne ist, dass wir wirklich ein bisschen Zeit haben zu zweit heute. Wir haben uns ja im Vorfeld überlegt, dass wir zwei Sessions aufnehmen sogar. Eine Session, die in der wir jetzt gerade sind, wo wir wirklich mal ganz an den Anfang gehen. Also warum meditiert man? Was ist eigentlich Meditation? Und wie kann ich am besten anfangen? Und dann eine zweite Session, wo wir wirklich tiefer eintauchen und auch die Fragen stellen, die uns selber gerade sehr beschäftigen und die vor allen Dingen für die Fortgeschrittenen auch spannend sind. Und an der Stelle groß Danke an Anna Troja, die mich unterstützt hat mit dem Fragensammeln, aber auch unterstützt hat dabei, ein paar Audiosnippets rauszusuchen. Das heißt, wir versuchen das heute so ein bisschen interaktiv zu gestalten und zwischendurch was einzuspielen. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast von deiner eigenen Praxis heute Morgen, ist schon mal ein guter Teaser und ein guter erster Einblick, was uns jetzt in der nächsten Zeit erwartet, worüber wir sprechen. Lass uns doch mal ganz am Anfang starten, und zwar bei deinem Anfang. Was war die erste Meditationserfahrung, die du gemacht hast?
Ja, als ich mit Meditation oder mein erster Zugang in diese Tiefe der Meditation hat bei mir begonnen, als ich, muss ich das so vorstellen, ich war ein junger Student, sehr interessiert an Fotografie, an Essen, an Frauen zu der Zeit und halt all over the place, und hatte das Glück, ein Austauschstipendium in Japan oder ein Austauschjahr dort zu machen. Ein halbes Jahr, sagen wir mal so. Bin in eine Klasse eher zufällig gestolpert, in der ein Professor stand und der einfach, ich bin reingekommen und es war einfach so, wow, irgendwas ist hier anders. Und ich glaube, es fing damit damals an, dass er einfach so immer wieder Gedichte rezitiert hat. Ich glaube, eines seiner Lieblingsgedichte war damals "Those who awaken never rest in one place. Like swans they rise and gather an invisible form, gathering nothing, storing nothing. They live upon emptiness. Their food is knowledge." Also das waren die ersten Worte der damals, was weiß ich jetzt, falsch übersetzen, Dhammapada, also die Worte des Buddhas. Mhm. Aber irgendwas bei mir hat dann wirklich angefangen zu brennen, also in meinem Herzen. Und ich dachte so, wow, da fernab von den Dingen, die mich so interessieren, da draußen gibt es irgendwie irgendwas, was von innen wärmt und nourished. Und dieser Professor wurde dann eigentlich mein persönlicher Mentor, Professor John Hennecken. Und diese Arbeit, das nach innen gehen oder die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen, ich würde sie ja Weisheitstraditionen, kontemplativen Traditionen, ist nicht mehr von mir gewichen, weil es mich von innen genährt hat und zu einer einfach wirklich tiefen Schönheit geführt hat. Und seitdem habe ich sehr viele unterschiedliche Retreats in unterschiedlichen Traditionen besucht und auch das Glück gehabt, von unterschiedlichen, sagen wir, Meistern in dem Bereich lernen zu dürfen, auch darüber schreiben zu können. Aber immer mit dem Ansatz, den mein Professor hatte, zu verstehen, wie Weisheit in unterschiedlichen Traditionen immer wieder aufpoppt und was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten, die dort sind. Mhm. Insofern war es nicht eine Meditation, sondern es war eigentlich eher ein Kontakt mit einer Person, die für mich so gestrahlt hat. Mhm. Also ein Professor, der das halbe Jahr in Japan unterrichtet hat und das andere halbe Jahr in Gefängnissen in den Staaten einfach Meditation unterrichtet hat, beziehungsweise diese Arbeit der Selbstreflexion. Und und das hat mich sehr beeindruckt.
Das heißt, ich höre raus, bei dir war es vor allen Dingen Neugier, Interesse, eine Faszination für Weisheiten, die in unterschiedlichen Kulturen sind und darüber mehr zu lernen und auch mehr zu erfahren. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, das stimmt, genau. Und die Frage finde ich für mich, was haben Leute vor uns rausgefunden über vielleicht dieses Abenteuer Menschsein, was auch uns vielleicht zurückgehen auf Sokrates Frage oder Ansatz, an unexamined life is not worth living. Also wenn wir das Leben nicht hinterfragen und was uns Glück bringt und in der einfach eine gewisse Tiefe spüren, warum sind wir dann überhaupt da? Also es ist diese Frage ist doch eigentlich das Allermenschlichste, was es gibt. Und da gibt es einfach wunderschöne Menschen, die sehr tiefe Erfahrungen hatten und die in dieser Reise meine Freunde geworden sind, auch wenn sie mich nie kennengelernt haben. In diesem Gefühl der geteilten Menschheit, ob das jetzt so viel Dichter wie Rumi oder Hafiz sind oder eher auch moderne buddhistische Denker. Ja.
Und der erste Moment oder das erste Mal, als du da gesessen hast, die Augen geschlossen hast, deinen Atem beobachtet hast, in welcher Form auch immer, erinnerst du dich daran noch?
Ich erinnere mich an mein erstes Vipassana, also es gibt unterschiedliche Theravada-Retreats und es gibt zum Beispiel diese Goenka-Tradition, die viele jetzt als Vipassana bezeichnen, aber ich wollte lieber in ein Retreat gehen, das verbunden war mit einer Tradition und vielleicht echten Mönchen so, und er vielleicht auch etwas länger war. Also habe ich mich für ein 14-Tage-Retreat eingeschrieben, wo wir wirklich eine Stunde im Sitzen meditiert haben und dann eine Stunde Walking, 15 Minuten Pause und dann wieder eine Stunde Sitting, eine Stunde Walking und das Ganze dann 14 Tage lang. Und jeden Tag wurde eine Stunde Schlaf sozusagen weggenommen. dass am Ende dann vielleicht 2-3 Stunden Schlaf noch übrig waren. Und es wurde ein sehr psychedelischer Trip, das kann ich bezeugen. Und es gab wirklich auch den Aspekt, dass jeden Tag wieder in sozusagen die Kammer der Mönchen mit Wut entbrannt reinzusteigen und zu sagen, was soll das? Ich höre auf, was bringt das? Und so weiter. aber gleichzeitig natürlich auch dieser Aspekt von, wow, okay, jetzt sehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Und etwas tiefer gehen und vielleicht seine Antreiber und wie der Geist funktioniert und sich von den Gedanken etwas mehr zu lösen, etwas mehr Abstand zu bekommen. Also das ist das, was in diesem 14-Tage-Retreat geschehen ist. Also wie mit allen Dingen in meinem Leben habe ich mich voll reingeschmissen und würde diesen Ansatz auf jeden Fall nicht empfehlen.
Da wollte ich dich gerade fragen. Spannend, ja. Das heißt, deine erste Erfahrung war wirklich gleich eine Extremerfahrung. Ich würde gerne mal in das erste Audiosnippet reinspringen. Und zwar in das von Yuval Harari, der auf einer Konferenz in Indien auf Vipassana angesprochen wird. Und ich fand seine Antwort auf die Frage sehr schön. Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
Top.
You are somebody who practices Vipassana. Does that help you get closer to the force? Is that where you get closer to the force?
I practice Vipassana meditation to see reality more clearly, to be able to see what is reality, what is really happening right here, right now. I'm not doing it as any kind of religious exercise to get in touch with this force or that force, with this story or that story. It's really, for me then, the least dogmatic thing I ever encountered in life is Vipassana meditation. It just tells you, just observe what is really happening right now, as it is, without trying to impose any story on it, without trying to change it in any way. I mean, I remember the first time I went to a course, and the first instruction I got from the teacher was observe your breath. Not observe God, not observe the soul, just observe your breath coming in and out of your nostrils and just accept the breath, whatever it is. If it's strong, if it's weak, if it comes from this nostril or that nostril, doesn't matter. Just observe the reality as it is. And what amazed me was that I couldn't do it for more than 10 seconds. Immediately the mind ran away to some story, some fantasy, some memory. If I can't observe the reality of my own breath for 10 seconds, how can I hope to observe the reality of the global political system or of the global economic system?
Genau, das war ein Zitat von Yuval Harari, und für den oder die Yuval Harari noch nicht kennen. Das ist ein Autor, der unter anderem Sapiens geschrieben hat, Homo Deus und 21 Lessons for the 21st Century. Und er sagt, dass er selber seit 18 Jahren meditiert, nach der Vipassana-Tradition von Goenka, die du ja auch eben angesprochen hast, Nico. Und er hat, wenn man sich dieses Snippet noch weiter anhören würde, auch erzählt, dass er gerade 60 Tage am Stück meditiert hat. Und er geht wirklich so weit, dass er sagt, er hätte seine Bücher gar nicht schreiben können ohne Meditation. Und was mich so berührt hat an diesem Quote, und das ist ja jetzt wirklich nur eine Diskussionsgrundlage, was mich so berührt hat, ist, dass er sich direkt am Anfang distanziert von jeglicher Form von Force und Gott und einfach sagt, das ist das Wissenschaftlichste, was man tun kann. Also wirklich einfach im Moment sein, seinen Atem beobachten und versuchen, sich von jeder Story, von jeder Idee zu lösen und zu gucken, was ist da tatsächlich? Was ist da tatsächlich? Wie hast du es gerade empfunden, als du es gehört hast? Du kannst das auch noch nicht bisher, oder? Das Zitat.
Das Schöne an Harari ist, dass er wirklich einer unserer führenden Intellektuellen ist in unserer Zeit. Und ich habe letztens einen Professor hören sehen, wie er das Wort Prophet einfach neu erklärt hat. Und zwar, ein Prophet ist nicht jemand, der uns die Zukunft vorhersagt, sondern der uns einfach nur sagt, wo wir gerade sind. Mhm. Und wer Hararis Bücher gelesen hat, wird wirklich, vor allem bei einer kurzen Geschichte der Menschheit, die auch dieses Gefühl haben, dass einfach führende Meditation, wenn man vielleicht 1000, 2000 Stunden in der Meditation drinne ist, also diese Erfahrung hat, was ich später nochmal erkläre, dieser Overview-Effekt, dass man plötzlich Dinge mit einfach etwas mehr Abstand sehen kann und klarer sehen kann. Und ich möchte hier nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, und zwar sagt er, wie können denn unsere World Leaders dann wirklich Entscheidungen treffen, wenn sie sich wirklich wirklich im Autopiloten immer wieder befinden und eigentlich nicht aus ihren Skripts rauskommen. Und und das ist etwas, diese Erfahrung, da hier gibt es zwei Dinge, die mit meiner Biografie sehr eng verbunden sind. Und zwar bin ich nach meiner Zeit in Japan natürlich nicht nur in Klöster gegangen etc., sondern bin dann schon diesen, was man ja vielleicht High-Achiever-Pfad dann irgendwie nennen kann, so, ne, von irgendwie Elite-Schulen für Diplomatie etc. mit dieser auch schönen, naiven Idee, die ich immer noch liebe, die Welt verändern zu wollen, dass ich da rangegangen bin. Und dann irgendwann nach irgendwelchen Hogwarts-Erfahrungen dann als Trainee im Europäischen Parlament im Kabinett gelandet bin. Damals bei einer sehr inspirierenden Person, der Präsident des Parlaments war damals halt Martin Schulz, und für ihn Reden schreiben durfte und oder auch Zettel oder Informationsgrundlagen für seine Gespräche mit verschiedenen World Leaders und so weiter. Und dann später so eine Art, also Referent oder Advisor wurde im EU-Parlament für mehr als 3 Jahre. Unter anderem als Berater für Asylpolitik, da wo es richtig gebrannt hat und dann wirklich von morgens bis abends im Büro saß und und wenn wir dann Dinge gut gemacht haben, haben wir dann nicht in den Zeitungen drüber lesen dürfen, weil die Situation gelöst wurde, ne? Also das war ja auch die Zeit, wo die ganzen Flüchtlinge damals rübergekommen sind und auf der See waren. Und wenn wir das nicht lösen konnten, dann gab es halt auch Tote. Das ist natürlich eine Zeit, die mich sehr, sehr geprägt hat und wo ich wirklich in diesem Umfeld war von, was man jetzt sagen kann, EU-World Leaders sozusagen. Und in den Verhandlungen war, diese Verhandlungen begleitet habe. Und aber auch immer wieder das Gefühl hatte, das sind tolle Menschen, außergewöhnliche Menschen. Also Martin Schulz war vor allem ein Ausnahmepolitiker oder ist immer noch für mich. Aber viele Menschen, die ich gesehen habe in diesem Feld, hatten nicht das, was ich jetzt emotionale Intelligenz nennen würde oder die Fähigkeit, in Verhandlungen aus ihrem Schatten rauszutreten und zu sehen, was sind die Gemeinsamkeiten, die wir haben, um wirklich die Best-Case-Szenarios da einzuleiten. Für diese Arbeit, das nennt Ed Shapiro, der Dean der Harvard School of Negotiation, nennt das so Vertigo, das so passiert und warum auch unsere Identität und unsere Afflictions uns eigentlich davon abhalten, wirklich Entscheidungen zu treffen, die für das Gemeinwohl gut sind. Das sind alles Dinge, die ich beobachtet habe, die mich irgendwie nicht, also die bei mir das ausgelöst haben, dass ich das Gefühl hatte, so, hey, warte mal, wir machen hier gerade Gesetze für vielleicht 500 Millionen Europäer, und aber ich weiß immer nicht mehr, also ich weiß gerade nicht, ob ich überhaupt das weiß, was für so viele Leute gut ist, und gleichzeitig möchte ich lieber gerade Leute dabei helfen, ihre eigenen Lösungen zu finden und rauszufinden, wie sie halt, wie wir es auch kollektiv und aber auch persönlich schaffen, aus dieser Tretmühle der Identität rauszugehen, um vielleicht bessere Entscheidungen zu treffen, die für unsere Zukunft gut sind. Und Harari war einfach, Harari und Sam Harris waren diese zwei Intellektuellen, die sehr tief meditieren, sehr viel Erfahrung hatten, die ich zu dem Zeitpunkt einfach am meisten bewundert habe. Und die haben mich dann sozusagen so inspiriert, dass ich aus diesem sehr sicheren Job, aus diesem goldenen Käfig ausgetreten bin und gesagt habe, okay, ich möchte diese innere Arbeit machen. Ich möchte sowohl Leaders helfen als auch jeder Person, die oder vor allem auch mir selbst, für mich selber so lernen, was es wirklich damit auf sich hat.
Ja, sehr schön. Dieses Narrativ, was Harari aufbaut, dieses, wie kann man Leader of the World sein, wenn man nicht mal Leader of your mind ist? Also wenn man nicht mal eine Klarheit über seine eigenen Gedanken, seine eigenen Muster, seine eigenen Glaubenssätze hat, wie kann man dann wirklich nach draußen gehen, ein Unternehmen leiten, nach draußen gehen, ein Land führen und wirklich gute Entscheidungen treffen? Das ist ein Narrativ, was wir auch sehr viel in unseren Workshops nutzen. Und ich glaube, dass Yuval Harari einer der Menschen ist, die das auch in eine Sprache bringen, die für viele zugänglich ist. Also in seinem Buch 21 Lessons for the 21st Century ist die letzte Lesson Observe, also beobachte. Und da spricht er einfach über seine Erfahrungen mit der Meditation und sagt, dass diese Fähigkeit, einfach zu beobachten, was tatsächlich ist, so elementar wichtig ist. Und es hat mich sehr berührt auf jeden Fall. Also da haben wir einen ähnlichen Vorbild ist ein komisches Wort, aber eine ähnliche Inspirationsquelle.
Schön. Ja.
Okay, jetzt sind wir schon ganz schön tief drin. Vielleicht sollten wir nochmal 3 Schritte zurückgehen und einmal kurz, wenn das überhaupt kurz geht, klären, was ist eigentlich Meditation? Und ich weiß, es gibt nicht die eine richtige Antwort und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die da unterschiedliche Antworten geben würden. Und ich würde gerne dich einmal dazu hören und dann unseren guten Kollegen Thich Nhat Hanh, also auch ein großer Denker, der da auch ein paar schöne Sätze für gefunden hat. Also was würdest du sagen, was ist aus deiner Sicht Meditation? Und vielleicht auch, wie kannst du Meditation mit Achtsamkeit in Verbindung bringen, beziehungsweise von Achtsamkeit abgrenzen?
Also wenn wir Meditation heute hören, wird dieser Begriff einfach sehr, es wird halt für alles und nichts verwendet. In meiner Zeit in verschiedenen Retreats und mit verschiedenen Lehrern habe ich zum Glück verschiedene Meditationstechniken kennenlernen dürfen und einfach auch, sagen wir mal, sehr lange praktizieren dürfen. Und bin manchmal auch auf dieses Narrativ gestoßen, also jetzt nicht von meinen Lehrern, aber so im Alltag, diese eine Meditation ist die einzige, die ihr trainieren müsst oder solltet. Was ich irgendwie komisch finde, weil wenn man ins Fitnessstudio geht und dann Fitnesstrainer sagt dir, okay, du musst jetzt nur Armbeugen machen und du wirst eine global total fitte Person, dann lachen wir diese Person aus. Aber es gibt immer noch dieses Spiritual Mumbo Jumbo, was da irgendwie noch dazu lenkt. Und interessanterweise sind unsere Wissenschaftler da sehr viel weiter als viele Meditationslehrer. Allen voran Leute wie Cortland Dahl in den Staaten, die mit Mingyo Rinpoche und anderen, sagen wir, Royalties der Meditationszeit irgendwie trainiert haben. Und gleichzeitig auch in diesen führenden Labs der Neurowissenschaft sind. Und um jetzt die Überleitung zu machen, was ist Meditation? Basierend auf einigen dieser Denkern ist Meditation einfach ein Sammelbegriff für verschiedene mentale Training und Techniken, die dir helfen, deine mentale Gesundheit und deine Selbstregulierung an den Start zu bringen. Das heißt, Meditation ist ein Sammelbegriff für Selbstregulierung, verschiedene Arten von Selbstregulierung. Und da gibt es natürlich verschiedene Unterbereiche, die wir jetzt eigentlich einteilen können in 3 oder 4 verschiedene Kategorien. Je nachdem, was denn da gerade trainiert wird. Da gibt es einmal den Bereich Achtsamkeit oder Fokus. Da wird vor allem unsere Aufmerksamkeit trainiert, unsere Introzeption, also die Fähigkeit unseres Körpers, Wissen, also das ist genau diese Body Intelligence unseres Körpers, wo wir jetzt gerade ganz tolle Studien haben, die vor allem aus Berlin kommen. Dann auch Meta-Aufmerksamkeit, also die Aufmerksamkeit unserer Aufmerksamkeit, wo es dann ein bisschen weird wird. Und das, nicht wertende Achtsamkeit und Verständnis, das ist ein Bereich des Trainings. Aber dann gibt es auch noch Empathie oder Resonanz. Also alles, was uns konstruiert, unseren Geist verhilft, irgendwie gesünder mit uns umzugehen. Und dann geht es eigentlich in mehr so die Tiefen. Also eine andere Kategorie ist dann, was ich dann Selbstreflexion nenne. Und da geht es eher in die Richtung, auch was Harari sagt, ich habe noch nie etwas gesehen, was mir so klar gemacht hat, was die Realität ist. Also wo wir wirklich unser eigener Wissenschaftler werden, um nach innen zu gucken und dann diese false self-identifications, also dieses Anhängen an gewisse Dinge, einfach loswerden, weil wir etwas tiefer kommen. Etwas tiefer, mit sehr viel mehr Abstand auf die Dinge sehen können. Und jede dieser unterschiedlichen Kategorien hat, sagen wir mal, wirklich 100 verschiedene Techniken. Mhm. Und und das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, dass wir weggehen von diesem oberflächlichen, ich habe meditiert, zu Meditation ist einfach vielleicht so eine Art Sport für dein mentales Wohlbefinden. Ne? Also ich habe meditiert, ja, was hast du denn meditiert? Deine Achtsamkeit oder deine Fähigkeit, mit dir selber und anderen in Resonanz zu gehen, also empathisch mit dir und anderen ins Gespräch zu kommen oder mit dir da zu sein? Oder bist du wirklich in die Tiefe gegangen und hast wirkliche weise Einsichten über deine Kognition, also wie dein Geist sozusagen diese Welt wahrnimmt und wie andere Leute ihre Welt wahrnehmen, bekommen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Schnack, weil plötzlich können wir viel detaillierter drüber sprechen, was wir gerade erfahren. Und wir können auch wirklich das adaptieren. Hey, dieses Training zu diesem Zeitpunkt ist genau das, was du brauchst. Und eigentlich brauchen wir alles zu unterschiedlichen Zeitpunkten natürlich. Mhm. Und das ist halt etwas tiefer, mit diesen Kategorien zu sprechen, als jetzt einfach nur die anfängliche, hey, ich Achtsamkeitsdebatte. Bist du achtsam? Ja, nein, vielleicht. So, ne? Also das wünsche ich mir, dass wir als Gesellschaft da in den nächsten Jahren dahin gehen. Weswegen ich halt auch viel Workshops zu diesem Thema gebe oder einen kostenlosen Guide halt geschrieben habe online, wo wir einfach sehr tief verstehen, was passiert im Hirn und wie kann ich das trainieren mit dieser oder jener Kategorie. Ja.
Um darauf vielleicht gerade kurz einzugehen, du hast gerade den Guide angesprochen. Du hast den Mind Club gegründet, das ist mind-club.co, der sich jetzt auch umbenennt in Onira. Und dort gibt es einen Free Guide, wo wirklich so die Grundlagen von Meditation einmal beschrieben werden. Wir verlinken die Sachen, über die wir jetzt sprechen, natürlich auch alle nochmal in den Shownotes. Vielleicht auch mal aus meiner Perspektive noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich kenne so beide Schulen. Einmal die Schule, Meditation ist alles, was man bewusst im Hier und Jetzt macht. Nach dieser Definition wäre auch ein Spaziergang oder ein Kochen eine Form von Meditation. Und es gibt die Schule, die sagt, Meditation bedeutet wirklich, dass man sich dediziert Zeit nimmt, um zu schauen, was da tatsächlich ist. Also nicht irgendetwas anderes tut, sondern wirklich nur beobachtet. Und ich glaube, dass die Begrifflichkeiten halt einfach so inflationär benutzt werden, auch Achtsamkeit, dass es sehr schwierig ist, das auseinanderzuhalten. Und lass uns mal einmal in ein anderes Audiosnippet reinhören, und zwar von Thich Nhat Hanh. Und der erzählt etwas über buddhistische Meditation.
Buddhist meditation is the practice of looking deeply into the nature of reality. Because if we don't have enough concentration, mindfulness, we cannot look deeply. We can be deceived by what we see and by what we hear. It's like science. Science is also an attempt to look more deeply. You look at the sky and you see a star. You believe very strongly that the star is there. It may be that the star has already disappeared 1,000 years of light ago. And that is why you can be deceived by what you see and what you hear. And science help us to be more careful. And Buddhism does the same. If you look deeply, and then you can be free from wrong perceptions, from illusions.
Ja, Thich Nhat Hanh ist natürlich ein großer Denker und buddhistischer Lehrer und dafür bekannt, auch sehr gut zu connecten zu der westlichen Welt. Und deshalb wählt er natürlich hier bewusst auch so Wörter wie Science. Ich finde das Beispiel sehr schön, was er nennt mit dem Stern. Ne? Wir gucken in den Himmel und wir sehen einen Stern und wir sind uns sicher, der Stern ist da. Aber vielleicht ist der Stern schon seit Tausenden von Jahren nicht mehr da und es ist einfach nur aufgrund der Entfernung, dass das Licht immer noch da ist. Und sich bewusst zu machen, die Dinge sind nicht alle so, wie wir denken, dass sie sind. Also diese Offenheit dafür zu bewahren, dass Dinge vielleicht auch anders sind und dann ganz neugierig zu forschen. Ich finde es eine schöne Perspektive, die er da aufmacht.
Hm. Ja, ich finde es auch schön. Also erstmal, es geht ja in die gleiche Richtung wie Harari. Also das ist, Meditation ist kein Tohuwabohu, ist kein irgendwie Spiritual Mumbo Jumbo, sondern einfach wirklich die Kunst, ganz genau hinzugucken. Mhm. Und wenn wir wirklich drüber nachdenken, dass ich glaube, das war Dan Gilbert, hat eine Studie rausgebracht, eine Harvard-Studie, wo wir herausgefunden, dass irgendwie 54% des Tages einfach komplett auf Autopilot sind. Mhm. Und dass uns das einfach unglücklich macht. Und wo das Verdict dann war, wirklich a distracted mind, also unhappy mind. Also, und wenn wir uns das wirklich dessen gewahr werden, dass wir meistens gerade nicht bewusst im Moment sind, und auch keine Kultur haben des genauen Hinguckens, dann zeigt sich doch, wie schön oder wie wichtig es einfach ist, gewisse Praktiken zu haben, wo man wirklich nach innen gucken kann. Und dann dadurch, also die wissenschaftliche Methode ist ja, wenn wir genau hingucken und das öfters testen, können wir wirklich rausfinden, was ist. Und das Gleiche gilt natürlich, und das geht vielleicht eher auch in diese tieferen Aspekte des Bewusstseins und des Seins. Wenn ich mein Ich oder meine Kognition, meine Wahrnehmung genau angucke und sie vielleicht dann auflöst oder so weiter und ich aber genau hingeguckt habe, ist dann die Erkenntnis wahrer, als dass zum Beispiel das Ich gefühlt habe, als ich nicht genau hingeguckt habe. Und da würde man als wissenschaftlicher Hingucker oder Denker so ein bisschen sagen, ja, denn ich war bewusst und habe genau hingeguckt. Also das sind so Aspekte, die mir jetzt da auffallen. Ein anderer Aspekt, der mir wirklich auffällt, ist, wenn wir heute gucken auf das mentale Wohlbefinden unserer Zeit. Ich weiß nicht genau, ob es unsere Generation schlechter geht oder ob wir einfach uns gewahr werden, wie ungesund wir miteinander umgehen. Wir als Männer untereinander, wo vor ein paar Jahren, wenn man einfach nur nett zueinander war, als Mann wurde man sozusagen gleich Bromance gebrandmarkt. Aber auch wirklich, wo wir einfach, ehrlich gesagt, jeder in unserem Bereich oder in unserem Umfeld kennt bestimmt jemand mit einem mentalen Problem oder Mental Health Issue. Moderner Trauma Research, also oder moderne Traumadenker wie Gabor Mate sagen, Traumas sind nicht irgendwie, was eine von 100 Personen hat, sondern wir reden jetzt hier, 45 von 50% haben starke Traumata. Mhm. Und das heißt also, dass wir uns in unseren Skripts, die wir da haben, etwas verlaufen haben und wir haben sozusagen wirklich Traumata, die jeder von uns mitträgt, derer wir uns gewahr werden. Und da ist halt die Frage, wie können wir damit umgehen? Wie können wir eigentlich jeder als Person da durcharbeiten? Und diese Techniken helfen uns natürlich und waren schon immer dazu da hilfreich, dahinter zu blicken und da durchzuarbeiten, das ist, also zumindest was mir jetzt persönlich gerade kommt zu diesem Thema auch.
Was auch wieder sehr in die Selbstregulierung geht, die du ja auch angesprochen hast. Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was ist eigentlich Meditation, und wir haben darüber gesprochen, warum hast du angefangen, was könnte Motivation von Leuten sein, anzufangen, also zum Beispiel auch wirklich mentale Probleme, Herausforderungen, aber auch einfach enormer Stress, Druck, Abgelenktheit, Überforderung. Also es gibt ja ganz, ganz viele Herausforderungen unserer Zeit, die wir gerade alle wahrnehmen. Wo ich jetzt gerne hin würde mit dir, bevor wir die erste Session so gleich irgendwann beenden, ist die Frage, wie kann man denn jetzt für sich Meditation am besten kennenlernen? Also du hast gesagt, dein Anfang war, du bist gleich voll rein, 14 Tage Vipassana, jeden Tag sitzen, und es war richtig, richtig hart. Was würdest du denn jemandem empfehlen? Und du hast ja sehr, sehr viele von diesen Menschen auch kennengelernt über die letzten Jahre, mit denen du gearbeitet hast. Was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich habe bisher noch keine Erfahrung mit Meditation, aber ich habe Lust, das mal auszuprobieren für mich? Mhm.
Ja, das ist eine richtig schöne Frage, und ich hoffe, dass ich da eine okay Antwort da zusammenbekomme. Ja, also erstmal gratuliere, dass du das die Zeit dir für Selbstreflexion nehmen möchtest. Dann würde ich sagen, wie ich da am besten ran, also, oder was mache ich direkt, ist die Frage, welches Mindset sollte ich haben? Und ich finde da zum Beispiel, was Zen-Mönche Beginners meinten, nennen, sehr wichtig. Also, dass man eher mit totaler Offenheit und Neugier rangeht, als mit irgendwie Frustration und ich muss das jetzt durchpauken. Ich finde moderne Apps total toll. Da gibt es Apps wie Healthy Minds App von Professor Richard Davidson und Cortland Dahl, die super ist. Apps wie Waking Up von Sam Harris. Aber selbst Headspace finde ich absolut angenehm, um anzufangen. Dann muss uns aber gewahr werden, hey, unser Geist ist das Allerwichtigste, was wir haben. Wie wir die Welt, wie wir Sinn machen in der Welt, wie aufmerksam wir in jeder Sekunde sind, wie wir mit uns selber umgehen und wie unsere Verbindung ist mit dieser Welt oder vielleicht einer tieferen Quelle oder so, das hat einen unglaublichen Einfluss auf jede Sekunde unseres Lebens. Und dass wir da einfach nur bei Apps bleiben oder überhaupt denken, dass das jetzt einfach uns wirklich in die Tiefe katapultiert, ist natürlich ein Trugschluss. Du kannst genauso wenig die Geige mit einer App lernen, als du wirklich tief meditieren lernen kannst mit einer App. Also meine Antwort darauf war einfach im letzten Jahr einen Club zu gründen, in dem ich halt jeden Tag unterrichte und andere Meditationslehrer aus verschiedenen Traditionen zusammenbringe und gleichzeitig irgendwie Theorie, jede Woche ein Theorie-Bit gebe und das dann global und virtuell. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das noch weitermache, aber so, das war auch ganz schön viel Arbeit. Aber ich würde einfach empfehlen, einen guten Meditationslehrer zu suchen und vielleicht mit der Person durchzuarbeiten. Und dann stellt sich auch noch vielleicht die Frage, hey, möchte ich irgendwann in einen Retreat rein? Und da stellt sich dann wieder auch die Frage, möchte ich jetzt wirklich den Fokus trainieren? Und das ist etwas, wo ich eigentlich denke, in unserer Gesellschaft gehen wir sehr hart mit uns ins Gericht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Guenka-Retreat machen, das ist eine extrem tolle Schule der Aufmerksamkeit. Aber wirklich vor allem eine Schule der Aufmerksamkeit. Und keine Schule vielleicht unserer Empathie oder unser Resonanz mit uns selber oder auch nicht in die tieferen Weisheiten, die ich dann jetzt Selbstreflexion oder Weisheit oder Metakognition nenne, wo eigentlich jeder erfahrene Meditator geht nach 1000 Stunden Erfahrung genau in diese Richtung. Weil man natürlich nicht meditiert, um Stress abzubauen, das ist halt ein lustiges Nebenprodukt. Aber wir meditieren aus Neugier, um einfach viel mehr über dieses Mysterium und dieses Abenteuer Menschsein zu erfahren und einfach Erkenntnisse daraus zu ziehen und einfach auch in richtig schönen States dann nachher abzuhängen, wo man einfach das Gefühl hat, wow, ich fühle mich so verbunden wie nie. Und da ist dann die Frage, in welches Retreat gehe ich? Wer könnte ein Lehrer sein, mit dem ich vielleicht ein bisschen länger abhängen möchte, ja. Den ich halt respektiere, der aber auch sicher ist, ne? Der vielleicht, genau, und das ist, deswegen ist es halt irgendwie meine, die Aufgabe, die ich für mich per se jetzt gerade sehe, ist, wie schaffe ich einen Raum oder vielleicht Onira ist für mich das Projekt, wie kann ich irgendwie diese Informationen nach außen bringen, dass es einen geschützten Raum gibt, wo wir Leute einfach Leuten sagen können, darauf müsst ihr achten, darauf müsst ihr achten, darauf müsst ihr achten, das hier sind die Kategorien, diese Techniken sind eventuell wichtig für euch, und dann sucht euch vielleicht einen Lehrer in dieser Richtung, wenn ihr das wichtiger findet und spielt schön, aber wenn ihr irgendwie Probleme habt, kommt wieder zurück und wir helfen euch sozusagen. Ja. Das wäre jetzt, glaube ich, meine lange und vielleicht, keine Ahnung, meine Antwort darauf.
Ja, ich merke, dass du sehr, sehr viel noch dazu erzählen könntest. Das beschäftigt dich auch sehr intensiv mit dem Thema. Ich versuche mal, nochmal in meinen Worten deine Antwort auch zusammenzufassen. Wenn jemand gerade mit Meditation beginnen möchte, wäre es eine Möglichkeit, mit Apps zu beginnen, ne? Oder mit Online-Angeboten. Das heißt, mit so standardisierten, gesprochenen Meditationen, um damit erstmal die Erfahrung zu sammeln, wie ist es eigentlich, und auch um so ein bisschen Unterstützung zu haben. Sobald man aber wirklich tiefer einsteigen möchte in die Meditation, auch verschiedene Schulen kennenlernen möchte und so rausfindet, was ist die Art von Meditation, die zu mir passt, sollte man sich einen Lehrer suchen, beziehungsweise ein Angebot, wo man wirklich eine Begleitung hat. Und ich würde vielleicht an der Stelle auch nochmal unterscheiden, weil das ist eine Frage, die ich sehr häufig bekomme, unterscheiden zwischen Guided Meditation und unbegleiteter Meditation. Mhm. Also du wirst ja wahrscheinlich, so wie ich, du hast ja eben auch beschrieben von deiner Meditation heute Morgen, ich setze mich halt wirklich hin, ich habe keine Kopfhörer drin, ich habe niemanden neben mir sitzen, der was erzählt, und ich beobachte, indem ich bestimmte Techniken nutze. Und das hätte ich aber am Anfang meiner Reise vor etwa 10 Jahren gar nicht machen können. Oder hätte ich mir nicht zugetraut. Ich habe es tatsächlich auch versucht. Also meine erste Meditation war in einem buddhistischen Zentrum. Das war mit 25, glaube ich. Da habe ich mich auf dieses Holzbänkchen gesetzt und einfach eine Stunde die Augen zugemacht und sollte an nichts denken. Das habe ich zumindest gedacht in dem Moment. Und ich habe dann einfach nur gedacht, ey, ich kann nicht an nichts denken, wurde immer wütender auf mich. Meine Beine taten weh, mein Rücken tat weh. Und dann eine halbe Stunde bin ich aufgestanden und war richtig sauer und habe erstmal ein paar Jahre gebraucht, bis ich dem Ganzen eine zweite Chance gegeben habe.
Ja,
also was ich sagen will ist, was ich sagen will ist, es gibt diese zwei Ansätze, ne, wenn man mal ganz grob kategorisiert, nämlich einmal guided und einmal das andere, wo man sich einfach unbegleitet hinsetzt. Und ich würde aus meiner Erfahrung empfehlen, mit einer begleiteten Meditation zu beginnen, so wie mit Stützrädern Fahrrad fahren. Und dann irgendwann braucht man die Stützräder nicht mehr und kann einfach das so machen. Und ich war vor ein paar Jahren auch in Japan und war bei einem Mindfulness-Seminar in Kyoto in einem Kloster. Und da habe ich den Breath Count, den ich auch in allen Workshops und Coachings nutze, also wirklich seinen Atem zu zählen, gelernt und habe dort auch gelernt, dass man am gewissen Punkt nicht mehr 1, 2, 3, 4 zählt, sondern nur noch 1, 1, 1. Das heißt, der Breath Count ist so eine Möglichkeit, um den westlich denkenden Menschen, die ein sehr, sehr aktives Gehirn haben, was an die Hand zu geben, diesem aktiven Gehirn, um es ein bisschen zu beruhigen. Ja, und dann, wenn man dann an dem Punkt ist, dass man das nicht mehr braucht, kann man das auch wieder loslassen. Aber das ist so die Schule, die mir sehr geholfen hat. Also erst begleitet, dann mit Zählen und dann irgendwann nur noch sein.
Ja, das ist total schön, was du sagst. Ich habe immer dieses Bild vor Augen und das ist ein bisschen, natürlich müssen wir unseren Geist erstmal beruhigen, bevor wir etwas tiefer gehen können. Und das ist ein bisschen vielleicht wie so ein Flugzeug, das sehr viel Energie verbraucht, bis es dann abhebt. Also du verbrauchst wirklich 75% des Tankes eigentlich fürs Starten. So. Und dann aber fliegst du und dann ist dein Geist immer wirklich... Und dann ist dieser wunderschöne Floating-Moment. Und bei mir passiert das oft erst nach 45 Minuten, dass ich erst durch diese Schwierigkeiten gehe und dann erst auch reinkomme. Und es ist natürlich eine unglaubliche Schönheit, die sich da einem offenbart, wenn man, ja, zweites Bild vielleicht der See, der, wenn er unruhig ist, kann man nicht nach unten gucken. Und wir wissen natürlich heute sehr viel mehr als früher, wie viel Unbewusstes oder wie viele Schatten oder wie viele Emotionen wir vielleicht einfach nach unten drücken und nicht sehen können. Und wie schön es ist, wenn wir einfach diesen Raum freimachen, das Wasser sein lassen und dann nach unten gucken können. Und was dann hochkommt, ist meist, you won't believe what happened next. Also ich habe jetzt am Wochenende ein Festival unterrichtet, wo wir mit 50 Leuten einfach dann eine Stunde meditiert haben. Und an Tag vier sind dann bei vielen einfach wirklich die Tränen geflossen. Ja. Und das hat mich, also es ist nicht so was, wo ich sage, oh, das ist schlimm, sondern das ist einfach sehr schön, weil wir einfach einen Raum aufgemacht haben, wo Leute nach innen gehen konnten und die Dinge, die sie festgehalten haben und sich nicht getraut haben, rauszulassen oder das ja auch, was das Trauma vielleicht macht, wenn man sagt, okay, ich lasse das jetzt, ich kann das jetzt hier nicht rauslassen oder so, dass dann plötzlich dieser Raum da ist und das hochkommt und durchfließen kann. Und diese Räume der Reflexion sind Räume der einfach wirklich totalen Schönheit und der Selbsterkenntnis und der Verbindung. Und die sind so, so wertvoll.
Ja. Und das hast du so schön gesagt, dass ich gerade den Impuls habe, dass wir an dieser Stelle einen Cut machen. Weil ich glaube, dass das ein wunderschöner Cliffhanger ist für die zweite Episode, die wir zusammen aufnehmen. Wir haben uns ja am Anfang, weil wir uns bewusst waren, dass es ein sehr komplexes Thema ist und dass wir beide Lust haben, wirklich in die Tiefe zu gehen. Das passt ja auch gut zu dem Bild mit dem See, dem Wasser, wo man immer tiefer gehen kann. Dass wir gesagt haben, wir nehmen zwei Episoden auf heute. Und deshalb freue ich mich total auf den zweiten Teil und hoffe, dass viele der HörerInnen dabei sind und uns begleiten auf der Reise, die wir gerade zu zweit machen. Wenn du Lust bekommen hast, noch tiefer einzutauchen, um im Bild des Sees zu bleiben, dann kannst du dich auf die Fortsetzung unseres Gesprächs in der nächsten Folge freuen. Mehr über Nico erfährst du auf LinkedIn oder Instagram unter Nicolas Konstantin. Dort und in den Shownotes findest du auch Verlinkungen zu Onira und Mind Inc. Wenn du Lust hast, jetzt gleich dran zu bleiben, dann kann ich dir die Folge 22 empfehlen, in der ich mich mit meinem Co-Founder Dr. Nico Rönnpagel darüber unterhalte, wie es auf seinem 12-tägigen Dunkelretreat war. Viel Spaß dabei!